Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit zwei Frauen, die ich im Podcast hier schon einmal gesprochen habe. Das ist Simone Hotz. Sie ist Sexualpädagogin und leistet gerade zum Thema HPV unglaublich wertvolle Aufklärungsarbeit. Sie wurde selbst vor einigen Jahren HPV-positiv getestet und hat sich daraufhin ganz intensiv mit dem Thema HP-Viren auseinandergesetzt. Was ist HPV überhaupt und wo kommt es her? Schau dir zu ihrer Arbeit super gerne auch das Instagram-Profil an oder höre unsere gemeinsame Podcast-Folge, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Ebenfalls dabei ist heute Dr. Katharina Schulte-Eversum. Katharina ist Chirurgin, Proktologin und angehende Sexualmedizinerin. Und zum Thema Krebs und Proktologie bzw. der Po als Teil des Körpers haben wir auch hier im Podcast schon eine gemeinsame Folge veröffentlicht. Auch Katharina leistet großartige Aufklärungsarbeit, vor allem bezogen auf den Po und alles, was dazugehört. Alle Infos zu den beiden verlinke ich natürlich in den Shownotes. Wir möchten heute gemeinsam nochmal das Thema HPV aufgreifen, insbesondere HPV und Sexualität. Wir haben in den vergangenen Folgen schon darüber gesprochen, wie häufig HP-Viren eigentlich sind und dass es ein Thema ist, über das wir Frauen in der Regel gar nicht so sehr informiert sind. Und da spreche ich natürlich auch von mir und bin sehr froh, dass wir gemeinsam dabei sind, das zu ändern. Hallo Katharina und hallo Simone, schön, dass ihr da seid.
Hallöchen, hi. Ja.
Hallo.
Lasst uns zum Anfang doch direkt mal klären, was HP-Viren eigentlich sind.
Wer fängt an?
Wer möchte.
Ja, genau. An wen geht die Frage?
Also das könnt ihr gern beide beantworten. Ich meine, ihr habt das ja, also Katharina aus deiner Sicht und Simone, vielleicht kannst du dann auch noch mal was dazu sagen. Aber Katharina, fang gerne an.
Ja, also humane Papillomviren, das sind Viren, das ist eigentlich eine Virengruppe von über 200 verschiedenen Virustypen, die Haut und die Schleimhäute befallen. Ja, also es gibt, man kann sie unterteilen, wenn man so will, in die Viren, die eigentlich jetzt hier für uns quasi relevant sind, um die es geht, wenn man wegen dieser ganzen Impfung, HPV-Impfung spricht, bezieht sich auf 14 Typen dieser Virusgruppe, die fallen unter eine Hochrisiko oder werden als Hochrisikotypen bezeichnet. Die anderen sind eher Niedrigrisikotypen und die Krankheitsbilder, die entstehen, sind auch sehr unterschiedlich. Also Warzen irgendwo an der Haut können durch HP-Viren entstehen. Feigwarzen als geschlechtsübertragbare Erkrankung, da kommen wir sicherlich gleich auch zu. Die haben aber im Grunde genommen kein Potenzial, bösartig sich zu verändern. Und dann gibt es eben diese 14 Typen oder bisher 14 bekannten Typen von HP-Viren, die eben das Potenzial bergen, dass sich bösartige Erkrankung, also Krebs, entwickelt.
Ja, genau. Ich habe mich irgendwann mal noch mal genauer mit genau diesen Virustypen, also habe humanen Papillomviren beschäftigt vor dem Hintergrund von unbehüllte Viren, weil ich mit Desinfektionsmitteln irgendwie mal ein bisschen recherchieren wollte, weil mir Leute, die Feigwarzen haben, oft geschrieben hatten, oh, muss ich Sextoys tauschen mit meinem Partner, wenn ich ihn nicht anstecken will zum Beispiel und so. Daraufhin bin ich dann der Sache mal nachgegangen und habe dann auch erfahren, dass es bei HP-Viren um unbehüllte Viren geht und dass ganz viele Desinfektionsmittel, weil man denkt ja, oh ja, dann desinfiziere ich mal schön und dann ist alles gut und kaufe mir was aus der Drogerie. Ja, nee. Dass ganz viele Desinfektionsmittel eben ganz genau das überhaupt nicht neutralisieren oder also ausschalten, dass man da wirklich auch ganz genau gucken muss. Und dass gerade bei diesen unbehüllten Viren, die keine Lipidhülle haben, die meisten Desinfektionsmittel, die man so kriegt, also da muss man schon gut Bescheid wissen, wenn man was will, was HPV ausschaltet. Das fand ich total interessant, wusste ich nämlich vorher auch nicht. Also es ist ein ziemlich robustes Virus, das weiß ich, was relativ, also ich habe viel gelesen dazu, was auch relativ lange auf Oberflächen überlebt und so, also gegen Umweltreize relativ robust ist. Also so eine Woche auf dem Klodeckel geht schon bei HPV, was bei anderen Viren scheinbar anders ist. Aber das ist jetzt ultraspezifisch, fand ich aber ziemlich spannend.
Absolut. Das heißt also, diese 14 Hochrisikotypen, das ist gar nicht in Stein gemeißelt, dass es jetzt in Anführungszeichen nur diese 14 sind, weil es gibt ja ganz viele verschiedene HP-Viren. Das ist einfach noch nicht richtig erforscht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also von denen, die bekannt sind, weiß man, dass diese 14 Typen Hochrisikotypen sind. Meines Wissens nach ist aber die Anzahl, also man es gibt über 200 und dann sagen die einen sagen 250, die anderen 230, die anderen 270. Also so ganz genau, ob man da festgelegt ist oder ob man in letzter Konsequenz schon, also man kann ja nicht vorhersagen, wann man nochmal ein neues Virus findet, ein Virustyp. Ne? Also von den bekannten über 200 sind eben 14, haben dieses Hochrisikoprofil, und davon sind letztendlich zu 70% HPV 16 und 18 in den Krebs, ja, also eben im Krebs jetzt beispielsweise am Gebärmutterhals oder im Afterbereich oder Penisbereich. Es gibt ja verschiedene Lokalisationen, wo Krebs entstehen kann, typischerweise, sind in etwa 70% HPV 16 und 18 dafür verantwortlich, aber eben auch andere der Typen 31, 33, 45 und so. Deswegen gibt es auch die Impfung, auf die wir sicherlich auch noch kommen, die mittlerweile gegen 9 Typen existiert. Ursprünglich 2006, als die erstmalig auf den Markt gekommen ist, war es nur gegen HPV 16 und 18. Und das hat sich mit der Zeit, dann gab es einen Wirkstoff gegen 4 Typen und jetzt eben gegen 9. Genau.
Also es entwickelt sich noch weiter. Ist es denn so, dass man sagen kann, aus diesen Hochrisikotypen, diese 9, die jetzt auch, also wogegen ja jetzt auch geimpft wird, dass daraus in der Regel Krebs entsteht?
Also du meinst per se, dass man Krebs bekommt, wenn man so einen HPV-Typen hat, kann ich verneinen, weil ich hatte HPV 18. Also ich war 2020 mit HPV 18 positiv getestet und war ungefähr anderthalb Jahre positiv und wurde dann wieder negativ. Man spricht von einem sogenannten Clearing. Also das betrifft so gut wie alle von uns, also über 90% der Personen, die egal welche Viren haben, also von diesen Hochrisikoviren clearen die, also klären die auch. Das heißt, das Immunsystem drängt die so weit zurück und kontrolliert die, dass sie eben weder in eine Krebsvorstufe gehen noch in Krebs. Ich glaube, Katharina, du kannst mich gerne ergänzen. Soweit ich weiß, ist es natürlich bei HPV 16 und 18, wenn wir jetzt von diesen schlimmsten Typen sprechen, möglicherweise ein bisschen zäher, die zurückzudrängen und einzudämmen, wie jetzt irgendwie ein anderer HPV-Hochrisikotyp. Aber ich glaube, das ist alles eine super individuelle Sache, was das Immunsystem und die jeweilige Person anbelangt.
Ja, das hängt viel mit dem Immunsystem zusammen. Also diese hohe Clearance-Rate, die gibt es halt. Also wir sind ja sag mal, zu 90% infizieren wir uns im Laufe unseres Lebens. Wir sind ja alle sozusagen sexuelle Wesen mit HPV-Typen und häufig eben auch nicht nur mit einem Typen, sondern es sind so Mischinfektionen mit verschiedenen auf einmal. Und der Körper leistet da halt Gewaltiges, jetzt nicht nur sozusagen zum Clearing von HPV-Viren, sondern er arbeitet ja natürlich auch an anderen Sachen. Aber wenn beispielsweise das Immunsystem irgendwie aus verschiedenen Gründen schlecht funktioniert oder wenn gerade eine lokale Entzündung irgendwo vorhanden ist und so, das sind natürlich alle Sachen, da hat der Körper mehr zu tun. Und dann kann es sein, dass die Abwehr dieser HPV-Viren eben auch dann schlechter funktioniert. Mhm. Also es ist auf jeden Fall so, da schließe ich mich an, nicht jede Infektion, auch mit einem dieser High-Risk-Typen, bedeutet, dass man Krebs bekommt. Aber wenn es zu Zellveränderungen gekommen ist, die kann man einteilen in verschiedene Grade, also verschieden starke Zellveränderungen. Und wenn die vorhanden sind, dann spricht man davon, das ist ein medizinischer Begriff, obligate Präkanzerose. Das bedeutet, dass wenn man nichts dagegen tut, die Zellveränderungen voranschreiten. Das geht auch nicht innerhalb von ein paar Tagen, sondern das dauert eine ganze Weile. Auch da hängt das natürlich wieder damit zusammen, wie das Immunsystem arbeitet etc. pp. Aber da weiß man, dass die Zellveränderungen voranschreiten und über kurz oder lang zu Krebs werden. Das ist aber was anderes, als die Infektion zu haben.
Mhm, auf jeden Fall.
Okay, du hast das vorhin schon angesprochen. Auch Männer können an HPV-Viren erkranken oder
auf jeden Fall, ja.
Und es ist nicht so, dass jetzt ausschließlich Gebärmutterhalskrebs durch HPV-Viren ausgelöst wird,
richtig,
sondern es gibt auch noch andere Erkrankungen, ne? Vielleicht, richtig, kannst du dazu noch mal was sagen, Katharina?
Also Gebärmutterhalskrebs ist natürlich jetzt statistisch gesehen einfach der häufigste von HPV-Viren verursachte Krebs. Aber Haut- und Schleimhäute gibt's ja auch an anderen Stellen. Ne? Das heißt beispielsweise im Penisbereich bei Männern oder im Afterbereich bei uns allen, wir alle haben einen Po, sage ich immer so gerne, ja, können auch HPV-Viren ihr Unwesen treiben, genauso wie im Rachenbereich, also ne, einfach sexuell übertragbare Infektionen bedeutet alles sozusagen, was man für Sexualität nutzt, genau.
Was das heißt, auch im Rachenraum können HPV-Viren dann nachgewiesen werden? Was machen die da?
Die können auch Krebs verursachen.
Die verursachen dort Krebs.
Rachenkrebs dann, ja, oder was?
Genau.
Ach, okay.
Der Nachweis, das ist meines Wissens noch nicht so gut erforscht und der Nachweis ist auch schwer da, also der bei Abstrichen und so, aber es gibt Rachenkrebs auf Basis von HPV-Infektionen.
Auf jeden Fall, ja.
Krass. Das heißt also, HPV ist extrem ansteckend.
Schon, ja. Also
es ist übertragbar, ist ja. Fall. Es ist ansteckend. Ja. Auch da ist wiederum, denke ich, zu sehen, wie das Immunsystem arbeitet.
Mhm. Ne? Und also, wie robust die Schleimhäute sind,
ja, genau. Gibt es Verletzungen? Das ist ein Beispiel jetzt gerade im Bereich des Afters, aber eben auch vaginal. Also je weniger gleitfähig sozusagen das Gewebe ist beim Geschlechtsakt, jetzt bei Penetration, ob jetzt vaginal oder eben anal. Da ist je höher, also je weniger gleitfähig das Gewebe ist, umso höher ist das Risiko für kleine Verletzungen, so Mikroverletzungen. Und Mikroverletzungen, ja, sagt ja das Wort schon, sind kleine Verletzungen und da haben es die Viren eben einfacher, nicht nur die Viren übrigens, auch andere Keime, aber die HPV-Viren einfacher einzudringen in den Körper.
Genau.
Ja, und jetzt ist es insbesondere beim Analverkehr natürlich so, dass hinten der Anus das Rektum zu keiner Zeit, auch bei maximaler Erregung, nicht feucht wird. Deswegen ist da die Nutzung von Gleitmitteln, ob jetzt mit oder ohne Kondom, aber auf jeden Fall von Gleitmitteln total essentiell. Ne, einfach auch als Schutz vor Verletzungen. Und das ist jetzt nur mal kurz eingeworfen. Ich muss ja auch den Po vertreten. Generell ist es halt so, dass es verschiedene Faktoren gibt, die die Infektion erleichtern. Und dann kommt es aufs Immunsystem an. Wie wird damit umgegangen? Schafft das Immunsystem es, das Virus oder die Virentypen sozusagen in Schach zu halten oder eben nicht, ne, zu clearen oder nicht?
Das heißt also, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, wenn die Schleimhaut schon irgendwie verletzt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da infiziert wird, größer, als wenn die Schleimhaut intakt ist?
Richtig.
Okay. Simone, du hattest mir erzählt, du warst ja selbst auch schon mal HPV-positiv getestet. Und du hattest auch nebenbei irgendeine Entzündung. Hat das sich dann auch gegenseitig bedingt?
Möglicherweise, aber ich glaube, dass, also bei mir das so war, dass diese Entzündung die Reaktion auch auf HPV war. Also, dass ich die vorher noch nicht hatte, weil, also man weiß auch, dass beispielsweise eine Infektion mit HPV-Viren zum Beispiel eine bakterielle Vaginose begünstigen kann. Und die hatte ich. Also das heißt, es gibt nur begrenzt, Katharina, ergänz mich bitte, wenn ich irgendwas Falsches sage, ich bin keine Medizinerin. Es gibt Andockstellen, also auf dem Epithel in der Vagina und die sind aber begrenzt. Das ist wie Sitzplätze in einem Kino und da gibt es Verdrängungsmechanismen. Das heißt, wenn da ein Erreger ins Spiel kommt wie HPV, und da eindringt und sich breit macht, verdrängt er auch gute Lactobazillen in dem Fall und kann auch das quasi den Teich zum Kippen bringen, so ein bisschen. Deswegen weiß man, das habe ich auch gynäkologisch überprüft oder mit einem Arzt gesprochen, dass sowohl eine bakterielle Vaginose, also eine Infektion, die vorher schon war, und Ungleichgewicht, es leichter macht für HPV-Viren, sich festzusetzen oder eben zu infizieren. Und umgedreht kann aber auch die Infektion mit HPV dafür sorgen, dass das quasi ein bisschen kippt in der Vagina und man eher ein Ungleichgewicht bekommt. Also die guten Bakterien, es gibt ja viele Mikroorganismen vaginal, die total hilfreich sind und protektiv und die dann verdrängt werden. Und es war bei mir, glaube ich, eher so, dass ich quasi, also ich wurde dann behandelt, die bakterielle Vaginose wurde behandelt, die möglicherweise diese Entzündung, also Entzündung ist ja, glaube ich, auch, was hat mir zumindest meine Gynäkologin damals so erklärt, eine Abwehrreaktion. Also eine Entzündung kann auch was Gutes sein, wenn sie nicht chronisch ist, sondern wenn sie akut ist und dafür sorgen, dass halt quasi in dem Fall etwas wieder gesund wird, also eliminiert wird. Die These war oder die Erklärung war für mich damals, dass es eher so war, weil ich wurde behandelt gegen die bakterielle Vaginose und ein halbes Jahr später war ich wieder negativ getestet. Keine Ahnung. Also genau wissen kann man es, glaube ich, nicht. Aber ich hatte eigentlich vorher in meinem Leben nie Probleme mit bakterieller Vaginose und danach eigentlich auch nicht mehr.
Was bedeutet das denn, wenn man HPV-positiv ist für eine Partnerschaft? Also auch das, da kannst du ja auch aus deinen eigenen Erfahrungen berichten. Beispielsweise, wenn du vielleicht auch gar nicht in irgendeiner festen Partnerschaft bist. Oder auch, sowohl als auch. Also ich meine, es ist ja trotz allem ein Thema, also so rum oder so rum.
Ja, das ist, glaube ich, schon ein Thema für viele Betroffene, weil also ich kriege auch immer wieder regelmäßig Nachrichten dazu und habe es ja selber auch einmal durchgespielt. Also ich war damals Single, als ich mich infiziert habe und ich vermute auch, dass ich mich in so einer Dating-Epoche infiziert habe, obwohl ich es nie ganz genau wissen kann. Aber ich hatte eben mehrere Kontakte in den Jahren, zwei, drei Jahren vorher und war dann 2020 eben positiv getestet. Und für mich war das damals als Single schon auch belastend, weil ich nicht wusste, ich wollte niemanden anstecken und ich konnte diese ganze medizinische, in Anführungszeichen, Welle, die um meine Infektion gemacht wurde, also ich war positiv und musste dann ins Krankenhaus, da wurde eine Biopsie entnommen und eine Kolposkopie gemacht, das ist eine genauere Untersuchung, eine Abklärungsuntersuchung, da guckt man nochmal, macht man eben eine Biopsie und macht einen histologischen Befund und guckt sich die Gebärmutterhals in Lupenvergrößerung an und so, und das machen im Prinzip alle Frauen, die länger HPV-positiv sind, also über ein Jahr, oder die einen Pap-Wert haben, der nicht ganz optimal ist, was bei mir so war. Ich hatte einen Pap-2G und deswegen musste ich innerhalb von 3 Monaten in so eine Abklärungskolposkopie. Und es hat mir Angst gemacht. Ich musste ins Krankenhaus und dann habe ich ab dem Moment dachte ich auch, irgendwie ist es doch seltsam. Was habe ich hier jetzt eigentlich? Und andererseits haben Gynäkologen zu mir gesagt, ja, sie müssen niemandem sagen, dass sie HPV-positiv sind. Und ich war damals schon Sexualpädagogin und predige eigentlich immer, Leute, geht offen mit euren sexuell übertragbaren Infektionen um, seid fair. Also sprecht es an. Und es hat für mich alles irgendwie nicht zusammengepasst. Und ja, ich war irgendwie quasi ein bisschen ausgebremst, aber auch weil Corona war. Also ich habe dann meine Partnersuche erstmal auf Pause gesetzt, weil ich eben dieses Dilemma hatte und niemanden anstecken wollte und eben wusste, ich hatte immer mit Kondomen verhütet, also in meinen auf dieser Partnersuche, habe mich aber trotzdem infiziert. Ich wusste also, dass ich möglicherweise auch jemanden anstecke und konnte nicht so richtig einordnen, wie gefährlich das für Männer ist und so, weil man ja immer auch liest, ja, Männer können schon auch Krebs durch HPV bekommen, auch wenn Peniskrebs selten ist. Im Oropharynxbereich zum Beispiel, also im Mundrachen steigen die Zahlen und so. Das hat irgendwie mich alles irritiert und ein bisschen ausgebremst. Ja, also das zu mir, also für mich war es eine Zeit lang. Und ich wurde dann glücklicherweise 1,5 Jahre später eben wieder negativ getestet und habe meinen jetzigen Partner auch danach erst kennengelernt. Also ich hatte dieses Problem dann nicht mehr. Aber es gibt viele Frauen, die diesen Struggle haben. Also ich habe auch Single-Freundinnen, die positiv sind und oder waren und die damit auch Probleme hatten und oder ja, also ich kriege das immer wieder mit, auch von Frauen, die mir schreiben. Ja, und andererseits in festen Partnerschaften glaube ich manchmal, aber ich war eben nicht in einer festen, aber ich weiß es von Frauen, die mir schreiben, dass jetzt beispielsweise ihr Partner denkt, sie waren untreu oder umgedreht. Sie denken, jemand war ihnen untreu, weil sie jetzt plötzlich HPV haben. Und das ist sowas, was man immer wieder liest und so, diese Untreue-Vermutung. Man weiß jetzt mittlerweile aber eigentlich, dass diese Infektion möglicherweise, ist noch nicht ganz abgedichtet medizinisch, soweit ich weiß, auch chronisch sein kann, sowas so ähnlich wie bei Herpes und wieder aufflammen kann. Also da gab es eine Studie zu, die Hitch-Studie, die haben sich das genauer angeguckt, wie in monogamen Partnerschaft die Dynamik von HPV ist, also die Übertragungsrate und so, oder ob es eine gibt und wie die ist. Und da war es frappierend, dass eben, obwohl es keine Kontakte außerhalb gab von Beziehungen, plötzlich Personen wieder positiv waren. Und daraus zog man dann seine Schlüsse und will dem jetzt nachgehen und will quasi herausfinden, ob das für alle Menschen zutrifft oder nur für manche, oder also was es bedeutet. Aber es kann eben sein, dass man auch, und das ist, glaube ich, eine wichtige Information für alle, die mal positiv waren, oder auch für Frauen, die denken, ja, ich bin seit 40 Jahren mit meinem Partner zusammen und hatte keine neuen Kontakte, ich muss mir über meine Gebärmutter keine Sorgen machen und muss auch nicht so oft zum Frauenarzt, also so, oder kann da sehr entspannt sein. Ich finde, solche Informationen sind möglicherweise sehr wichtig, weil wenn HPV sich doch wieder aktivieren kann, wenn sich das so rausstellt, dann bedeutet das, man muss auf jeden Fall sehr regelmäßig zur Vorsorge, sollte man eh, aber ja. Also man weiß, wie es ist, dass gerade, also beim Gebärmutterhalskrebs ist es so, dass es sehr, also die Mehrheit der Personen, die daran erkranken, waren lange nicht bei der gynäkologischen Vorsorge, das weiß man, das hat man also in Daten fixiert. Ja, also insofern diese Untreuevermutung, die ist eigentlich hanebüchen, also das glaube ich, dass das mittlerweile widerlegt ist, aber das beschäftigt Paare, weil natürlich die Leute nicht so tief im Stoff sind, die fangen dann an zu googeln und wissen, okay, HPV fängt man sich bei Geschlechtsverkehr ein und vor allem, wenn man neue Kontakte hat. Deswegen ploppt sowas dann auf und kann eine Beziehung möglicherweise auch beschäftigen. Und so oder so kann so eine Infektion eine Beziehung, auch wenn sie sehr tragfähig ist, beschäftigen, weil dann plötzlich irgendwie eine sexuell übertragbare Krankheit im Raum steht und die Leute gucken müssen, also es ist wahrscheinlich, dass die Partnerin oder der Partner dann auch infiziert ist, wenn ungeschützt, eigentlich auch bei geschütztem Geschlechtsverkehr. Also auf Dauer, glaube ich, weiß nicht, Katharina, wie siehst du das? Auch wenn man irgendwie in einer Beziehung immer mit Kondom verhütet, wer tut es? Also in einer festen, das ist die große Frage, habe ich auch keine Daten zu, aber dann glaube ich trotzdem, dass es passieren kann, dass man sich gegenseitig ansteckt.
Ja.
Und dann haben es beide und können darauf vertrauen, dass sie es beide in den Griff bekommen. Aber das beschäftigt Leute, weil sie natürlich, wie gesagt, sich dann informieren und dann dieses Krebsthema lesen und plötzlich, also vorher nie was von HPV gehört, und plötzlich ist es dann da, diese Infektion, und keiner weiß viel drüber. So. Also es gilt, glaube ich, für sehr viele Menschen.
Es wird auch ja nicht differenziert. Ja. Ne? Also wie gesagt, HPV-Infektion heißt ja nicht, dass man Krebs hat, auch nicht, dass man Krebs bekommt. Ne? Das heißt halt, dass man da vielleicht mal ein Augenmerk draufhalten kann, und überhaupt HPV ist ja, mit welchem Typ ist man infiziert und so weiter und so fort. Ne? Das Thema mit Fremdgehen, das ist letztlich, kommt das ja, sobald, egal welche geschlechtsübertragbare Erkrankung im Raum steht, ist das Thema da.
Mhm.
Das ist einfach in den Köpfen der Menschen dann. Klar kann sowas auch vorgekommen sein, aber
ja.
Ne, nur weil jetzt gerade eine Feigwarze da ist, um jetzt mal vom Krebs auch wegzukommen, weil es ist ja nicht alles nur Krebs, ja, nur weil da jetzt eine Feigwarze da ist, heißt das nicht, dass jetzt mein Partner, meine Partnerin vor 3 Wochen fremdgegangen ist, sondern das kann auch einfach sein, dass das jetzt gerade aufplöppt, ne?
Mhm.
Und dass ich mich schon vor langer Zeit infiziert habe, theoretisch.
Mhm.
Also man muss ja halt wissen, dass die Nutzung von Kondomen einfach auch nicht hundertprozentig schützt vor der Übertragung von geschlechtsübertragbaren Erkrankungen oder Infektionen vielmehr. Erkrankungen sind es ja noch gar nicht. Das weiß man. Natürlich reduziert es deutlich das Risiko der Übertragung. Mhm. Ja? Aber Punkt A, so wie du es ja selbst auch schon gesagt hast, wer kann jetzt sicher ausschließen oder weiß, ist, dass er wirklich in einer festen monogamen Partnerschaft jetzt wirklich immer ein Kondom nutzt, oder ab wann wird das Kondom genutzt? Also ich meine, Kontakt, ne, ist jetzt bei der reinen Penetration, wann wird das Kondom übergestülpt, wann nicht? Also das ist ja auch schon die Frage. Ne? Und genau, und dann eben, ist es die richtige Größe? Ist das Kondom auch dicht? Also, oder gibt es da kleine, wer prüft?
Eben.
Also es gibt ja sozusagen Tests, wie man prüfen kann, ob ein Kondom eben dicht ist oder nicht, also zumindest mehr oder weniger dicht, oder wenn man es jetzt irgendwie wochenlang irgendwie in der Hosentasche hinten hatte, im Portemonnaie und da immer drauf sitzt. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt gut für die Qualität des Kondoms, ne? So, also das kommt ja auch noch dazu, diese Faktoren. Ja, es schützt halt nicht 100%, aber es verringert eine Infektionsrate doch deutlich.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann nur allen raten, gerade wenn sie neue Kontakte haben oder viele Kontakte oder daten, wie auch immer, nehmt Gummis.
Ja, genau.
Also auch, wir können vielleicht auch nochmal über Oralsex reden. Auch für den Oralsex gibt es sogenannte Lecktücher, ja, die machen vor dem Hintergrund von Mundrachen und HPV und Krebsrisiko auch Sinn oder generell. Also macht schon Sinn, wenn man viel rumkommt. Eine Sache würde ich noch gerne ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Kondomen. Also absolut, sie schützen. Aber eben bei HPV, das hast du ja vorhin so wunderbar erklärt, dass es eine Infektion der Haut ist, der Häute, Schleimhaut. Und die haben eben auch, also Hautkontakt hat man auch außerhalb des vom Kondom geschützten Bereichs. Also das heißt, an den Hoden zum Beispiel kann ja auch was rumhängen. Ja. Und es hat, also bei der sexuellen Interaktion, also auch beim Petting, kann man sich mit HPV infizieren, ja, und auch ohne, oder bei der Penetration und auch ohne, haben die Häute miteinander Kontakt im Genitalbereich. Ja. Und dort kann überall HPV sein und deswegen kann man sich auch mit Kondom anstecken.
Genau, schön, dass du das nochmal so explizit ergänzt. Das war ein bisschen geschlabbert,
nee, nee,
das Kondom übergezogen. Genau, also es gibt halt nicht nur die Penetration, den penetrativen Verkehr in dem Moment, wo man sich infizieren kann.
Aber trotz allem ist der Bereich lokal begrenzt, oder? Wenn man jetzt HPV-positiv ist oder an sich mit HPV-Viren infiziert hat, oder heißt das dann, dass man das überall hat, wo Schleimhäute sind?
Nee, also du hast es dann, also wir haben ja vorhin von diesen 200 oder über 200 HPV-Viren gesprochen und es gibt diese 12, 13, 14 Hochrisikotypen und dann gibt es ungefähr 40, die eben die Genitalien befallen oder die Schleimhäute der Genitalien. Ja, ja, also die sind dann auch im Genitalbereich, also die hast du nicht am Knie, würde ich jetzt sagen.
Ja. Ja, aber im Mund-Rachen-Raum meine ich zum
das
Beispiel.
Und vornehmlich, ja, an der Eintritts-, aber ja gut, aber an der Eintrittsstelle vornehmlich.
Ja,
also
ja, genau.
Man infiziert sich sozusagen ja jetzt nicht, wenn ich jetzt keinen Oralverkehr habe, dann, sondern was weiß ich, Analverkehr, dann sind sie nicht plötzlich im Rachen einfach so, weil sie dahin,
ja,
wandern.
Genau.
Sondern dann muss ich schon Oralverkehr in irgendeiner Weise praktiziert haben.
Ja,
so.
Ja. Ne?
Aber also sie entstehen in erster Linie da oder potenzielle Läsionen auch in erster Linie da, wo der Kontakt war. Natürlich kann,
ja,
und das ist regional, wenn alles sehr nah beieinander ist, beispielsweise jetzt Vulva-Region und Anusbereich oder so. Also man weiß schon, dass gerade Frauen, die eine höhergradige Zellveränderung, Dysplasie hatten, beispielsweise eine CIN 2 oder 3, dass da 20 Jahre später ungefähr, also 15 Jahre, 20 Jahre, also Jahre später, auch das Risiko für Zellveränderungen im After-Bereich erhöht sind.
Mhm.
Also es ist eine Risikogruppe. Da gibt's noch gar keine Screening-Programme und so weiter und so fort. Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Da weiß auch keiner so ganz genau. Auch jetzt, ich war Ende des Jahres auch in St. Gallen auf dem Kongress und am Anal Cancer Day und so. Also das, da weiß man noch viel zu wenig drüber. Aber letztlich sind das ja regional sehr, soll ich mal sagen, nahe Bereiche.
Nachbarschaft.
Und Nachbarschaft.
Ja.
Und wer jetzt von den Menschen dann Analverkehr und Vaginalverkehr hat oder nicht, das weiß man ja alles gar nicht. Das ist alles gar nicht geklärt.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Nur,
und das, aber das, sorry.
Ja, nee, genau, also mir ist es halt ein Anliegen zu sagen, weil das ist auch unter ärztlichen Kolleginnen und Kollegen häufig gar nicht so bekannt oder bekannt gewesen, so langsam, weil HPV ja mehr so ins Gespräch insgesamt kommt.
Mhm.
Aber das ist einfach auch, dass man selbst auch mit dran denkt, hatte ich da mal was mit höhergradigen Veränderungen, dann bin ich in der Risikogruppe, um potenziell auch später was im After-Bereich entwickeln zu können. Ja, und dass man da dann halt einfach mal so ab 45, 50 vielleicht mal zu einer Untersuchung, zu einem Proktologen geht.
Mhm.
Ja, einfach mal, um gucken zu lassen, weil die Läsionen kann man ja grundsätzlich sehen.
Mhm.
Das spielt sich ja im Haut- und im Schleimhautbereich ab. Das heißt, wenn man schaut, kann man natürlich nicht die HPV-Infektion sehen, aber potenzielle Zellveränderungen.
Mhm.
Ja.
Ich würde gerne noch eine Kleinigkeit ergänzen. Wir hatten darüber auch schon mal kurz gesprochen, Franziska. Es gibt sowas, also ich folge einer Ärztin, Medizinerin, Forscherin aus den USA, die sich auch sehr viel mit STIs, also mit sexuell übertragbaren Infektionen beschäftigt. Ina Park heißt die und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Strange Bedfellows und behandelt eben in dem Buch die verschiedensten STIs. Und es geht auch um HPV und die hat ganz eindrucksvoll beschrieben, finde ich, dass eben so eine Art Feldeffekt bei diesen Viren, bei den HPV-Viren gibt. Das heißt, die haben geguckt, wo sind die denn noch, wenn eine Frau zum Beispiel am Gebärmutterhals also positiv getestet ist oder in der Vagina, also per Abstrich. Und dann haben sie gesehen, dass eben dann auch an der Vulva diese Viren sind und auch im Analbereich. Das heißt, HPV hat irgendwie die Tendenz, sich zu verbreiten oder irgendwie wie so Konfetti in alle möglichen Ritzen zu gehen. Und es passiert jetzt dann erklärt auch irgendwie beim Sexuellen, also das ist halt durch die Interaktion, die Sexuelle möglicherweise da auch so hingeschmiert wird oder dahin transportiert wird, die Viren auch ein bisschen verteilt werden oder auch sonst im Alltag. Ja, also das fand ich ganz interessant und will damit sagen, dass es auch Frauen oder Personen ein Analkarzinom bekommen können, die nie Analsex hatten, also durch HPV.
Auf alle Fälle,
also das
ja.
Das hat nichts immer nur mit dieser Sexualpraktik zu tun, sondern eben, das hast du ja indirekt eben auch schon erklärt.
Richtig, ja.
Wenn du es an der Gebärmutter hast oder hattest, kann es dennoch auch an der Vulva sein oder im Analbereich. Und scheinbar gibt's die, also wurde das auch schon beschrieben, dass man das da überall dann auch messen kann. Das heißt nicht, dass es da immer bleibt, soweit ich weiß. Also so, wir haben ja von Clearing gesprochen. Der Körper, der arbeitet dagegen und dämmt es im besten Fall so weit ein, dass es dann auch quasi ganz eliminiert ist, in Anführungszeichen, also zurückgedrängt, dass man es gar nicht mehr messen kann, weder im Analbereich noch an der Vulva noch an der Cervix. Das wäre das Best-Case-Szenario. Was übrigens sehr oft ist, also das trifft auf sehr, sehr viele Menschen zu, die große Mehrheit kriegt es in den Griff. Das muss man immer wieder betonen, weil ja, das sind schon ist schon schwere Kost, auch wenn man jetzt irgendwie weiß, oh, ich hatte mit 20 Mal eine Krebsvorstufe und dann gibt es Menschen, die sich sehr viele Sorgen machen und denken, oh Gott, ich bin jetzt mein lebenslang auch gefährdet, Analkrebs zu bekommen. Also es schürt auch Ängste und deswegen finde ich, muss man das auch immer wieder betonen, dass man auch schon irgendwie was tun kann, indem man auf sich achtet und das Immunsystem irgendwie unterstützt, nicht raucht, nicht viel säuft, also bei das Stichwort Oropharynx, da gibt es auch Hinweise, dass Mundrachenkrebs, auch wenn er mit HPV zu tun hat, dass da immer noch so weitere äußerliche Faktoren hinzukommen. Also bei einem erheblichen Teil wurde, habe ich gelesen, jetzt gerade nochmal nachgelesen, die dann irgendwie quasi mit einer Krebsentstehung im Mundrachen zusammen in Zusammenhang stehen, nämlich Nikotin- und Alkoholkonsum in Kombination mit HPV-16.
Genau, da addieren sich halt die Effekte, ne? Das ist ja bei vielen Erkrankungen so und letztlich führt es ja auch dazu, dass das Immunsystem nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich funktionieren würde.
Genau. Ne?
Ja. Lass uns mal nochmal bei dem Thema bleiben. Eine Partnerschaft, vielleicht eine langjährige Partnerschaft und die Frau ist HPV-positiv. Wie kann sie denn ihren Partner schützen? Also heißt das, dass man dann auf Geschlechtsverkehr verzichten möchte, wenn jetzt Kondome auch gar nicht so super sicher sind?
Es ist schwierig. Also ich glaube, es gibt also in der, wenn man guckt, wie die Leute damit umgehen, da gibt es, glaube ich, so alles. Es gibt Paare, die ignorieren es einfach, die sagen, ja gut, okay, dann haben wir es jetzt beide und hoffen, dass wir es beide in den Griff kriegen und leben ihr Leben weiter. Und ich weiß aber auch, haben mir auch Frauen geschrieben, die dann einfach keinen Sex mehr haben mit ihrem Partner, auch weil sie ihn schützen wollen und weil sie, ja, verängstigt sind. Also ich weiß nicht, wie lange die das durchziehen, wenn die mir das schreiben, aber das gibt's schon alles nebeneinander. Ich würde sagen, es ist schwer. Also ich würde davon ausgehen, dass wenn die Frau vom Gynäkologen kommt und hat HPV, dass der Partner das auch hat.
Würde ich auch vermuten.
Aber der wird nicht getestet, oder?
Nee, es ist off-label. Also Männer beim Urologen auf HPV testen. Ja. Also es ist nicht empfohlen von den jeweiligen Behörden. Die Teste sind auch nicht ganz so ähnlich wie im Mundrachenbereich. Aber da ist es noch schwieriger, im Mundrachen zu testen auf HPV. Also urologisch geht's schon, aber die Teste sind nicht sonderlich sensitiv. Die müssten eigentlich verbessert werden, auch technisch, soweit ich weiß.
Genau.
Und es passiert aber nicht, weil HPV einen geringen Krankheitswert oder einen geringeren Krankheitswert, ich zitiere jetzt nur, für Männer hat oder habe. Und es ist ja zahlenmäßig auch so. Es ist so.
Ist ja auch so, ne? Einfach weil Gebärmutterhalskrebs ist natürlich einfach die höchste Anzahl der Krebserkrankungen von HPV und alles andere, auch Afterkrebs, ist ja generell sehr selten. Und im Vergleich jetzt natürlich, ne, so mit ganz anderen Krebserkrankungen. Und die Zahl ist statistisch einfach viel geringer. Und es gibt wirklich da keine wirklichen Vorgaben. Es gibt keine Vorgaben zu Screening-Programmen bisher und so weiter und so fort. Außer bei HIV-positiven Menschen, weil das auch eine große Risikogruppe ist, jetzt in dem Fall für Analverkehr. Aber Analkarzinom. Es ist, ich denke auch, dass in den meisten Fällen dann, wenn es eine längere Partnerschaft ist, man sich da schon ausgetauscht hat, sage ich jetzt mal. Und aber auch da wieder die Frage, was heißt es, wenn eine Frau kommt und sagt, ich bin jetzt HPV-positiv? Das kann ja alles bedeuten. Also ich frage genau, weil was heißt das, welcher Typ HPV, gibt's da schon irgendwie, ist sie untersucht und hat man irgendwelche Zellveränderungen gesehen, hat man das nicht? Also das macht halt auch viel Angst, dieses ganze HPV, oh, ich bin jetzt HPV-positiv, oh Gott. So, es ist was Normales, dass wir 90% von uns sind im Laufe des Lebens irgendwann mal mit irgendeinem HPV-Virus infiziert. Oder vielleicht sind es 80%, also jedenfalls die allermeisten von uns. Das ist normal. So, wenn man es halt nicht getestet hat wie früher, dann findet man es auch nicht. Seit 2020, glaube ich, ist es, gibt es diese Dysplasie-Sprechstunden und diese Testungen sind irgendwie verstärkt und man findet halt Sachen eher. Nur dass man, das ist ja auch gut, weil Ziel ist ja in dem Fall jetzt Gebärmutterhalskrebs zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen, indem man Vorstufen entdeckt. Nur der Virus, den tragen wir früher oder später irgendwie in uns. Und unser Körper schafft es, in einem riesigen Ausmaß selbst dagegen anzukommen. Das möchte ich nochmal, das hattest du eben, Simone, ja auch schon nochmal gesagt, betonen. Und weil ich habe wirklich den Eindruck, dass einfach das Wort oder die drei Buchstaben HPV, insbesondere im Pol, macht direkt, oh Gott, ich habe Krebs.
Ja, das ist so. Ja.
Das ist einfach nicht so, das möchte ich nochmal klar sagen. Das heißt schon, hey, heutzutage haben wir, also meines Empfindens nach, hey, heutzutage haben wir Untersuchungsmethoden, die gab es früher nicht, die sind für uns hilfreich und da kann man jetzt ein Augenmerk drauf richten. So, was steckt dahinter? Und man kann sich gut ernähren und sein Immunsystem stärken und so weiter auf alle Fälle. Ja, aber das bedeutet nicht, ich habe Krebs, das bedeutet auch nicht, ich bekomme in 99,9% der Fälle einen Krebs.
Nee, bei weitem nicht.
Sondern das bedeutet, bei weitem nicht, genau. Ja, und das bedeutet, hey, da kann man gucken.
Genau.
Und da ab einem gewissen Punkt, da sollte man gucken. So, aber nicht, oh Gott, ich verfalle jetzt in eine Starre und mein Leben ist zu Ende. Ich sage das jetzt extra so plakativ, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass das zum Teil so passiert. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, weil einfach vieles noch nicht bekannt ist oder auch nicht publik gemacht ist, sondern wie bei so vielem in dieser Welt, es geht um Angst, um Angst schüren irgendwie in Medien. Ja, weil das Aufmerksamkeit erregt.
Ja, ich glaube einfach, dass auch eine Erklärung ist, dass es halt so auf ganz viel ein großes Unwissen einfach. Also, weißt du, HPV hat, bevor es so in diesem Screening war oder generell, es hat kaum eine Rolle gespielt. Also,
Rolle gespielt.
Nee, irgendwie nicht. Also, vielleicht, ich hatte so das Gefühl, in den AIDS-Hilfen vielleicht, weißt du, oder bei der AIDS-Aufklärung, da hat die, also ich habe auch so das Gefühl, dass Menschen, die zum Beispiel homosexuell sind, sich manchmal da viel besser auskennen mit sexuell übertragbaren Infektionen als so dieses heteronormative, also da zähle ich mich ja auch dazu. Und ich bin Sexualpädagogin und hatte trotzdem wenig Infos zu HPV. Und das donnert jetzt halt so auf so die Unwissenheit. Die Menschen haben davon nie richtig was mitbekommen, außer vielleicht von dieser Impfung der Teenagerin, die seit 2007 möglich ist. Das hatte ich auch mitbekommen, aber habe dann gesagt bekommen, ja, macht keinen Sinn bei Ihnen, machen Sie sich keine Sorgen. Und dann war das Thema links rein, rechts raus wieder weg. Und jetzt ist es halt präsenter und wird auch, glaube ich, mehr platziert, habe ich so das Gefühl. Aber ich bin auch in der Bubble, keine Ahnung. Also es ploppt gefühlt
ist schon
mehr
so, denke
auf.
Ich auch.
Und deswegen beschäftigen sich die Leute damit. Und die Frauen kriegen jetzt diese Diagnosen im Kontext Gynäkologie und sind dann verängstigt. Weil es einfach genau. Unwissenheit ist da viel. Es braucht viel mehr Aufklärung dazu. Und es braucht eben genau diese, eine amerikanische Ärztin hat auf ihrem Profil stehen, ich weiß gerade ihr Profil nicht, aber sie HPV, if you have it, don't freak out. Und das ist wirklich so.
Exactly.
Absolut. Das musst du fünfmal unterstreichen. Ja. Weil die Diagnose selbst, also nur HPV-positiv in Anführungszeichen, hat keinen Krankheitswert. Sondern der Krankheitswert kommt, wenn eben es Läsionen gibt, wenn die Infektion viele Jahre persistiert und es Krebsvorstufen gibt und so weiter. Anders hat HPV irgendwie jetzt erstmal, ist es völlig normal. Es geht rum, jeder hat's.
Genau, und das ist natürlich auch wichtig, dass alles mehr positioniert wird, weil die HPV-Impfung, ich glaube, über im Zuge der Impfungspropagierung sozusagen, kommt HPV ja selbst auch auf den Tisch. Die ist schon sehr sinnvoll und die ist auch extrem gut verträglich und die ist wirklich, wirklich sinnvoll. Mhm. Und man weiß auch, dass Krebsraten gesunken sind in Australien. Die haben sehr früh ein Programm gehabt und so. Also das heißt, es ist wirklich sinnvoll. Nur genau dieses HPV und dann irgendwie Freak Out, das ist wirklich nicht notwendig. Mhm. Ne? Ja. Und es braucht sicherlich viel mehr Information und auch so Basic-Information, anstatt jetzt so mit Worten irgendwie umherzuschlagen, sondern wirklich, ja, einfach diese Basisinformationen. Ne? Ich wollte nur noch mal kurz darauf eingehen, Simone, was du gesagt hast, dass sie, also über die AIDS-Hilfen und die ganze homosexuelle Community, das ist in der Tat so, dass auch die ganze Beschäftigung mit geschlechtsübertragbaren Infektionen, und das ist ja bei weitem nicht nur die Gruppe der HP-Viren, sondern auch viele andere Erkrankungen, die übrigens viele andere Menschen oder die allermeisten auch überhaupt nicht auf dem Schirm haben oder vielleicht noch nichts von gehört haben, Chlamydien und so. Das ist wirklich, die Menschen sind wirklich deutlich informierter.
Ist so, ja. Ne?
Kann man nicht anders sagen. Und auch da braucht's einfach viel mehr Informationen. Ne? So, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ihr seid, aber ich erinnere mich noch gut an die ganzen Kampagnen, Plakatwände, ne, wegen HIV und Kondom und so weiter und STIs. Und das gibt's ja jetzt auch nicht mehr wirklich. Ja. Und es ist so viel in Vergessenheit, sage ich jetzt mal, geraten unter den jungen Menschen. Ja.
Naja, nee, nicht in Vergessenheit unter den jungen Menschen. Ich glaube, ganz genau, das ist, kommt gar nicht so richtig zur Sprache. Und da hatten wir Simone auch schon drüber gesprochen, ne? Das müsste ja eigentlich schon irgendwie im Aufklärungsunterricht müsste man ja vielleicht so eine Dinge auch tatsächlich schon mal ansprechen.
Ja.
Weil meine Kinder haben davon noch nie was gehört. Also, und die sind 13 und 19, ja. Also jetzt gar nicht mehr so klein.
Ja, die sind wahrscheinlich so ein bisschen in dieser Lücke gewesen, ne? Also es gibt ja seit einigen Jahren diverse Vereine und Gruppen, die auch Aufklärungsarbeiten, sexuelle Aufklärungsarbeiten auch in Schulen leisten. Das eine sind natürlich Lehrer, die da den Lehrplanstoff machen. Das andere sind eben Vereine und Gruppen. Und da wird schon einiges von erwähnt, aber das flächendeckend alles anzubieten, ist natürlich auch schwierig.
Ja, es hängt also einfach an der Kohle, also SexualpädagogInnen, also ich bin es ja auch, in Schulen zu gehen und dort Projekte zu machen und einfach mal eine Woche zu SDIs zu machen zum Beispiel oder zu allem möglichen, zu Masturbation, was auch immer, die Themen, die halt heikel sind oder die nicht einfach zu besprechen sind von Lehrkräften, die einfach immer da sind, weißt du, das muss man auch immer mit, ich bin ja Pädagogin, du bist einfach immer wieder in dieser Klasse und morgen machst du wieder Geschichte und heute redest du über die Vulva oder über HPV.
Total.
Das ist einfach schwierig und deswegen macht es einfach Sinn, da Leute vielleicht auch einzuladen, aber das muss man halt bezahlen und das, die Bildung ist ja auch pleite, weißt du, so das Bildungssystem ist so marode und pleite, das hängt alles irgendwie miteinander
an dieser
zusammen.
An dieser Stelle kann ich vielleicht einen kurzen Werbeblock einblenden, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das darf, für die AGBF.
Ja.
Das ist ein Verein sozusagen, wo Ärztinnen und Ärzte tatsächlich in Schulen für solche Projekte und Aufklärungsarbeit gehen und die Schulen müssen da in aller Regel nichts für bezahlen, sondern das läuft auf Projektbasis. Natürlich kostet das was und das muss irgendwie bezahlt werden, aber die Schulen selber müssen das nicht bezahlen. Also wenn da Interesse besteht, bei der AGGF melden oder mich gerne auch ansprechen, ich bin da auch Mitglied, das ist wirklich eine super Sache. Aber es gibt ganz viele andere Projekte, ne? AIDS-Hilfen gehen auch in die Schulen und so. Also es gibt ganz viele andere, Pro Familia auch, ne? Also ganz viele andere Gruppen, die da eben auch arbeiten und das ist eine super wichtige Arbeit.
Ja, verlinke ich auch super gerne in den Shownotes.
Sehr gerne.
Ich habe trotz allem noch eine kurze Frage zu dem Thema, wo wir vorhin waren. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen abgedriftet. Wenn jetzt also die Frau HPV-positiv ist und der Mann sich im Zweifel auch angesteckt hat oder ja, wie auch immer, sie sich das hin und her schieben, würdet ihr dann sagen, dass vielleicht statt Panikmache da ein erster Schritt sein könnte, sein eigenes Immunsystem zu stärken und vielleicht zu gucken, was man da noch optimieren kann?
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv.
Also wenn du rauchst, solltest du definitiv, wäre es gut, wenn irgendeiner in dieser Beziehung Raucher ist, Raucherin, dann wäre es gut, damit aufzuhören. Mhm. Weil das hatten wir ja auch schon mal angerissen, Franziska, ja. Das Nikotin und HPV. Also HPV liebt Nikotin, weil es HPV hilft, sich breit zu machen. Und also sowohl, wenn du genital infiziert bist, aber man weiß mittlerweile auch, das habe ich ja eben auch schon erwähnt, dass sogar im Mundrachen das unterstützt. Also Rauchen ist keine gute Idee.
Richtig.
Nee, also Rauchen und Alkohol sind grundsätzlich
aber was HPV angeht, auch nicht. Ne? Genau. Was auch wichtig ist, jetzt aber bei Frauen ist auch die lokale Flora sozusagen, die Döderlein-Bakterien und so. Also das lokal, das ganze System der Abwehr zu stärken. Ne? Also es geht wirklich darum, der Körper schafft viel, aber eben nur wenn er auch kann.
Genau.
Und wenn da Störungen vorhanden sind, ne, oder was nicht, eine Pilzinfektion zu behandeln oder
anderes
sowas,
dies, Chlamydien, ne, also, zu behandeln.
Genau, danach zu schauen, sind die da? Man weiß, oft kommt eine STI nicht alleine. Ne, und da mal ein Screening zu machen und da im Zweifel was zu behandeln, weil ganz häufig, also die meisten geschlechtsübertragbaren Infektionen haben oder merkt man nicht.
Ja, das ist so.
Ja. Und das einfach danach zu schauen und also es ist eher so hey, so ein Wink, lass mal gucken und lass mal um den Körper kümmern und dem Körper helfen, dass er halt sozusagen die Viren bekämpfen und in Schach halten kann.
Was ich damals noch hatte, war Vitamin D-Mangel, auch ganz wichtig. Habe ich. Also ich hatte damals bei meiner Infektion, es kam relativ zeitgleich raus, hatte ich ziemlich krassen Vitamin-D-Mangel.
Haben viele Menschen in Deutschland.
Ja, die wollten mir sogar eine Infusion geben. Ich habe das dann anders gemacht, aber also Vitamin D und das Immunsystem sind auch, also Vitamin D hilft dem Immunsystem gut zu funktionieren und ein Mangel.
Also das Blut erstmal
durchchecken
zu lassen.
Ja, ein Blutbild würde ich zum Beispiel machen. Ich würde einfach mal gucken, so die üblichen Verdächtigen, wie sind denn die Mangelerscheinungen, gibt es welche? Ja, also ich weiß von Studien, die auch zum Beispiel herausgefunden haben, dass Folatspiegel, also wenn Frauen niedrige Folatspiegel, Folsäure, Vitamin B9 haben, dass sie dann auch nicht so gut mit HPV zurechtkommen. Also da gab es einzelne Daten zu. Also man kann auf jeden Fall mal ein Blutbild machen, würde ich vorschlagen. Katharina, wie siehst du das?
Ja, kann man generell sicherlich mal. Die meisten Menschen haben das ja wahrscheinlich ewig nicht gehabt. Ne? Wann macht man das denn, wenn man sich sonst gut fühlt? Das ist sicherlich keine schlechte Idee. Und eine andere Sache, die habe ich jetzt eben gerade, wenn man über eine STI-Abklärung spricht, ne, offiziell gehört auch immer ein HIV-Test dazu. Ne? Das wollte ich jetzt nochmal explizit erwähnen, weil viele Menschen, sobald sie HIV hören, dann geht auch so eine Alarmglocke an. Das ist auch nichts irgendwie Schambehaftetes oder so. Das ist einfach mit eine geschlechtsübertragbare Infektion unter anderem. Und das gehört halt abgeklärt, wenn eine mögliche Infektion stattgefunden hat oder wenn STIs gefunden wurden, ne, einfach auch um Risikostratifizierung zu machen. Also HIV kann halt das Immunsystem oder greift halt letztlich das Immunsystem an, ne, um da eben zu schauen, ist auf der Ebene alles in Ordnung. Also da muss man auch gar keine Angst vorhaben, dass man da irgendwie komisch angeguckt wird oder so. Das gehört da letztlich zu. Und es gibt auch Möglichkeiten, insbesondere einen HIV-Test anonym machen zu lassen und so weiter und so fort. Aber das möchte ich jetzt einfach nur nochmal explizit ansprechen, um da auch die Scham oder die Sorge vorzunehmen. Das ist gehört zu einer Abklärung.
Mir ist auch noch was eingefallen. Wechseljahre. Stichwort, ich habe gerade mit einem Gynäkologen gesprochen. Wir haben eben schon oder vor ein paar Minuten über Schleimhäute und Schleimhautgesundheit gesprochen. In den Wechseljahren ist es ja so, dass die Östrogenspiegel zu sinken beginnen oder sinken. Und das wirkt sich auch auf die Schleimhäute aus, die dann trockener und dünner werden, atrophieren. Und er hat mir berichtet, er macht eine Dysplasie-Sprechstunde und ja, hat eben dort diese Frauen, die jetzt positiv getestet sind, über 35, und es sind auch oft Frauen, die in den Wechseljahren sind, und hat gemeint, es wäre zum Beispiel was, wo man unbedingt ansetzen könnte. Also wenn man merkt, dass man empfindlich ist, was die Schleimhäute vaginal zum Beispiel anbelangt, kann man auch mit lokalen Estriol, das ist so eine Östrogenform, quasi die Dicke und die Robustheit von der Schleimhaut wieder verbessern. Und ja, dann können dort auch die Lactobacillen, also diese Döderleinbakterien, von der die Katharina gerade gesprochen hat, wieder viel besser agieren und abwehrstärker werden, weil die hängen mit Östrogen zusammen. Das heißt, wenn die Schleimhäute dünn werden und Östrogen fehlt, tut es auch den Lactobacillen, die uns schützen und die protektiv sind, nicht gut, und die werden auch weniger. Und das sind zum Beispiel Dinge, die man einfach dann gynäkologisch auch mal genauer angucken kann und wo man auch ansetzen kann. Und die Frauen, also ich habe das gerade wieder wir haben so eine HPV-Gruppe, da war auch eine, die dann irgendwie das gemacht hat und jetzt wieder negativ getestet ist. Also ja, ich will sagen, man kann was gegen HPV machen, auch wenn es kein Medikament gibt, was man dann einwirft und dann sind die Viren weg, sondern man kann schon an ganz verschiedenen Stellen auch ansetzen und genauer gucken und kann diese Viren dann auch wieder loswerden, in Anführungszeichen.
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Lokale Östrogenisierung ist sehr häufig ja auch ein wichtiger Behandlungsansatz, ne? Bei anderen Dingen auch. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich bin jetzt keine Gynäkologin, aber ja.
Lass uns nochmal auf die Impfung zu sprechen kommen. Das habt ihr ja vorhin schon gesagt, geimpft werden junge Menschen, Kinder, Jugendliche, ne? Ab 9, glaube ich, wenn ich da richtig
informiert bin. Genau, 9 bis 14 offiziell.
Genau, und das ist ein Impfstoff, der ist gegen 14 Typen, ne? 14 Hochrisikotypen?
Nee, 9. Gegen 9 der 14 bekannten.
Okay, genau so rum war das. Ihr würdet die Impfung empfehlen, das habe ich jetzt so rausgehört.
Eindeutig.
Heißt es denn, dass die Kinder oder die Menschen, die geimpft sind, die sind dann ein Leben lang immun gegen diese 9 Typen, gegen die sie geimpft wurden?
So heißt es.
Davon geht man momentan aus. Aber ja, die sind halt, also die sind ja 2007 ging das los. Also die sind ja noch nicht 80 jetzt. aber das wird überwacht und momentan scheint es so auszusehen, dass es geht man bei 3 Impfdosen, wenn man geimpft wurde in sehr jungen Jahren, also mit 9 zum Beispiel, geht man davon aus, dass die Antikörperspiegel lebenslang ausreichend hoch bleiben. Aber das wird, wie gesagt, überwacht. Das ist die Information, die ich dazu habe.
Genau. Da laufen auf jeden Fall Studien von Beginn an. Und das wird sehr gut begleitet. Wenn man quasi ganz jung ist, dann reichen auch 2 Impfungen im gewissen Zeitabstand. Ja. Je älter, umso, dann braucht man halt 3. Ne, deswegen sagt man auch, es ist halt auch gut, auf jeden Fall wichtig und sinnvoll, wenn die Impfung vor dem ersten Sexualkontakt stattfindet, weil man dann ja quasi noch keinen HP in irgendeiner Weise haben kann, ne, dann kann die Impfung auch gegen diese 9 Typen wirklich wirken. Wenn man ein bisschen älter ist und schon Sexualkontakte hatte, kann die natürlich trotzdem auch sinnvoll sein. Aber da muss man eben wissen, dass es sein kann, dass man den einen Typen gerade schon hat oder wie auch immer. Ne? Das muss man halt schauen.
Na dann, ihr habt ja gesagt, dass es diese Impfung seit 2007 gibt und dass die am Anfang jetzt noch nicht gegen 9 Typen war, sondern nur gegen 4. Was ist denn?
Am Anfang sogar nur gegen 2.
Oder gegen 2, ja. Also muss man sich dann
16 und 18.
Immer mal nachimpfen lassen? Ja. Wäre das empfehlenswert? Also wenn man jetzt vielleicht noch nicht, und ich meine, das wird sich ja im Zweifel auch weiterentwickeln und vielleicht kann man ja dann doch irgendwann gegen diese 14 Typen oder 28 oder 35 oder was weiß ich wie viele impfen, oder?
Möglicherweise. Also Katharina, weißt du was dazu? Also soweit ich weiß, wird es momentan nicht empfohlen, dass man jetzt unbedingt irgendwie noch einen Booster braucht mit dieser 9er-Impfung, wenn man nur gegen 2 Viren geimpft wurde.
Ja.
Weil, Reminder, das hatte Katharina vorhin gesagt, 70% der Krebse durch HPV werden genau durch diese 2 Typen
gegen 16
verursacht.
Und 18,
also wenn du die hast, die Impfung.
Genau.
Genau, wenn du die Impfung gegen 16 und 18 hast, dann bist du schon mal ganz gut vorbereitet, würde ich sagen, also auf das, was da kommen mag. Ich habe auch was von der Kreuzimmunität gelesen, dass es irgendwie auch Erhebungen gab, dass gerade dieser, wie hieß denn der, Cervarix war der erste Impfstoff, oder?
Ja, Cervarix.
Ja, ich glaube. Ja, dass der sogar eine Kreuzimmunität, das heißt, dass er noch vor, also gegen artverwandte Virustypen schützen kann, also noch 2, 3 weitere Typen abdeckt. Aber ja, das ist dünn bei mir. Auf jeden Fall, soweit ich weiß, wird es nicht empfohlen aktuell, dass man dann jetzt noch einen Booster braucht. Wenn man es unbedingt will, kann man es wahrscheinlich machen, weiß nicht.
Ja, also ich wüsste jetzt auch nichts da von einer Empfehlung. Genau, der erste war Cervarix, dann gab es einen, der war gegen 4 Typen.
Ja,
ich weiß jetzt Gardasil, aber nicht, in welchem genau. Jahr, Gardasil 4, genau. Und jetzt ist ja auch Gardasil, aber Gardasil 9.
Ja, genau.
Ich glaube, es ist auch in der Arbeit schon noch mit mehr Typen, aber den gibt es meines Wissens noch nicht.
Ja.
Also ich weiß auch nichts von einer Empfehlung, dass man sich da sozusagen nochmal boostern lassen soll mit dem anderen Impfstoff. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die Personen, die damals in dem Alter waren, sind ja jetzt älter und haben Sexualkontakte und haben haben Sexualkontakte gehabt. Und da muss man halt schauen, ne? Wenn man sich sicherer fühlt, dann kann man das sicherlich machen. Also ich glaube, da spricht jetzt nicht aktiv was gegen.
Nee.
Die Impfung ist halt nicht ganz günstig, wenn man die selber bezahlt. Mhm. Leider noch nicht. Ich weiß nicht, 400, 500 Euro oder so pro Impfung.
Ja, 500 Euro, 550
genau.
Mittlerweile.
Sogar, ja, das steigt irgendwie, ne?
Ja.
Pro Impfung, also dann sind es ja auf jeden Fall 3.
Also es sind insgesamt bei 3 Impfdosen hast du 550 Euro und dann brauchst du noch diese, ja, rund 550 Euro.
Ach, guck mal, ich dachte immer.
Nee.
Ich dachte immer bei Pro.
Nee.
Habe ich schon wieder was gelernt.
Nee, aber es ist ja immer noch teuer. Und, also ich finde 500 Euro.
Ja, es ist auf jeden Fall teuer, genau.
Das muss man sich auch leisten können. Also es ist auch so, Gesundheit
genau,
und
also,
Leistung leisten können ist halt irgendwie doch ein Zusammenhang, der da ist oder wollen.
Also es gibt auf jeden Fall ja viele Krankenkassen mittlerweile, die bis 26 die Impfung bezahlen. Muss man vorher abklären mit den Kassen oder es gibt auch so Listen. Also nicht nur zwischen 9 und 14 oder bis 17, 18, sondern teilweise bis 26 und in Einzelfällen sicherlich auch später.
Ja.
Das muss man aber alles mit den Kassen dann abklären.
Ja.
Schön, dass wir darüber nochmal gesprochen haben, also auch grundsätzlich über das Thema HPV. Gibt es etwas, was ihr vielleicht jetzt noch ergänzen wollt, was die Hörerin jetzt vielleicht noch wissen sollte, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben?
Oh je.
Wir haben über so vieles nicht mehr gesprochen.
Ja, es ist ja so ein weites Feld. Also ich finde halt, dass das, was wir eben hatten, so gegen Ende, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll von so einer Diagnose. Und wir haben ja das Thema Sexualität. Ich finde, sexuelle Gesundheit bezieht sich natürlich auf sexuell übertragbare Infektionen und dass man irgendwie uns sich besser überwachen lässt oder besser überwacht wird, was bestimmte Krebsrisiken angeht. Aber ich finde es auch immer wichtig zu sagen, dass halt auch sexuelle Gesundheit bedeutet, dass es um weitestgehend unbeschwerte Sexualität geht und dass man sie genießen kann, dass man sexuelles Wohlbefinden hat. Das ist was, also das gehört auch mit rein und deswegen finde ich, lasst euch die Butter nicht vom Brot nehmen, auch sexuell nicht, durch HPV zum Beispiel. Also seid wachsam, nehmt diese Sache ernst und achtet auf euch, aber ja, genießt auch das Leben und Sexualität weiterhin. Das ist sowas, was mir irgendwie, also was zurückblickend, was meine Geschichte mit HPV angeht, irgendwie etwas ist, was mir sehr wichtig ist, weil die Medizin kann einem schon auch ein bisschen was nehmen, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert. Ich bin absolut pro Screening und pro Testung auf HPV, aber ich finde, wir müssen das mit besprechen, dass Sexualität so vieles ist und dass sexuelle Gesundheit auch noch mehr ist als, ich bin jetzt HPV-negativ oder HPV-positiv. Das wäre mir noch wichtig.
Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen spezifischer jetzt auf den Po bezogen, auf den Afterkrebs einfach, dass man einfach dran denkt. Gerade hatte ich ja eben schon mal erwähnt, wenn man höhergradige Zellveränderungen hatte im Bereich jetzt des Gebärmutterhalses beispielsweise oder an der Vulva, dass man dann einfach dran denkt, hey, ich gehe dann auch mal irgendwann zum Proktologen, dass man das einfach selber für sich auch weiß. Ne? Und dann, ich glaube, das hatte ich noch gar nicht gesagt oder hatten wir noch nicht gesagt, also es ist so, dass man eine HPV-Infektion ab einem bestimmten Punkt, wenn der Virus in die Zelle, in die DNA der Zelle integriert ist, kann man die Infektion oder den Virus gar nicht mehr richtig nachweisen. Also die Zellen, so nennen sich Basalzellen an der Haut, werden infiziert und die Virus-DNA wird sozusagen integriert in die Zell-DNA. Und in der Zeit kann man das nachweisen. Mhm. Aber wenn das richtig integriert ist, dann kann man die Infektion nicht mehr nachweisen, aber man kann, es kann trotzdem zu Zellveränderungen kommen. Mhm. Und die kann man dann ab einem bestimmten Punkt halt sehen, wenn man eben nachschaut. Mhm. Ja, und im After-Bereich zum Beispiel ist das ja schwierig, da kann man nicht selber gucken. Ne, da, man kann ja nicht selber in den Anus, in den Analkanal reingucken. Man kann halt außenrum so ein bisschen, ne, aber also After-Krebs kann entstehen in der Haut knapp um den After, um den Anus, um die Anusöffnung herum, aber auch innen drin im Analkanal. Und das, da kann halt keiner wirklich selber reingucken. Ne? Mhm. Und deswegen ist es halt wichtig, untersuchen zu lassen. Und wenn man zu einer Risikogruppe gehört, sowieso, weil niemand kann da wirklich selber reingucken. Mhm. Und so wie es bei den Gynäkologen in den Dysplasiesprechstunden die Kolposkope gibt, das ist im Grunde wie so ein Mikroskop, sage ich jetzt mal, wie so Kamera mit Vergrößerung, so gibt es bei uns im After-Bereich die HRA, die High-Resolution-Anoskopie. Das ist letztlich das gleiche in grün, nur man muss ja mit einem Proktoskop in den Analkanal schauen. Ne? Und da kann man eben noch besser als mit bloßem Auge Veränderungen sehen und eben auch durch bestimmte Anfärbungen, im Grunde genauso wie bei der Kolposkopie, kann man dann Hinweise darauf finden, ob Zellen verändert sind oder nicht. Ne? Nur um irgendwas zu sehen, muss man zu einer Untersuchung gehen. Ja. Deswegen ist es gar nicht, also ne, das ist halt genau wie du sagtest, Simone und auch du, Franziska, es ist dieser im Grunde die Balance zwischen so, hey, man kriegt Angst, weil man irgendwie eine vermeintliche Diagnose kriegt oder HPV-positiv und gleichzeitig eröffnet es aber auch die Möglichkeit, dass man eben nicht 20 Jahre nichts tut oder 30 und dann plötzlich einen Krebs hat, sondern dass man Untersuchungen wahrnimmt oder sich um seinen Körper kümmert.
Ja, weil man kann was machen, und das haben wir noch gar nicht so.
Weil man kann was machen.
Ja, man kann auch bei einer Krebsvorstufe oder so einer Läsion jetzt, also kann man ja einschreiten. Also man kann diesen Krebs eigentlich wunderbar verhindern. Genau. Also bei der Cervix auf jeden Fall, ich vermute im Analbereich auch.
Genau, im Anus auch. Genau, und das ist halt der Punkt, darauf ich hinaus, dass es geht ja gar, es geht darum, Veränderungen frühzeitig zu sehen, damit man sie dann mit kleinen Eingriffen behandeln kann, bevor es Krebs wird. Ja, und darum geht's und nicht um irgendwie, oh Gott, jetzt um Leute wahnsinnig zu machen oder so. Ne? Sondern im Grunde genommen ist das alles, sind Mittel, um sozusagen Leute achtsam, aufmerksam zu machen und zu sagen so, hey, und lass dich mal untersuchen und hier kann man das und das gucken. Für eine bessere Gesundheit.
Ja, das ist ein total guter Hinweis. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr mit mir über dieses Thema gesprochen habt. Und ja, wer jetzt noch offene Fragen hat, ich verlinke in den Shownotes, wie gesagt, den Kontakt zu Katharina und den Kontakt zu Simone. Scheut euch nicht, eure Fragen zu stellen. Ansonsten dürft ihr auch gerne auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie unter diesem Post kommentieren, eure Fragen stellen. Und ja, bleibt gesund. Und dir, liebe Katharina und dir, liebe Simone, danke ich von Herzen. Und ja, wünsche euch alles Gute und bis bald.
Dankeschön.
Tschüss.
Dir auch. Bye-bye.
Ja, danke.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagüntherfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.